Einen schönen guten Morgen euch da draußen. Ich heiße Julian und mein Thema für die heutige Sendung ist schlicht und einfach das Elixier des Lebens, Wasser. Im Laufe der Stunde werde ich über das Trink- und Umweltverhalten der Freiburger berichten, euch den Studiengang Hydrologie, also die Lehre vom Wasser, näher bringen und über die Freiburger Wasserversorgung habe ich mit Herrn Rode von Badenova gesprochen. Beginnen möchte ich die Sendung allerdings mit ein paar nicht zu vernachlässigen Informationen rund ums Thema Wasser. Die gesamte Erdoberfläche besteht zu mehr als 70% aus Wasser und wird demnach nicht umsonst auch der blaue Planet genannt. Der Wassergehalt des Körpers nimmt mit zunehmendem Alter ab. Während Babys noch zu ca. 80% aus Wasser bestehen, enthält der Körper eines 30-Jährigen nur noch etwa 60% Wasser. Das Wort Wasser leitet sich vom althochdeutschen Wazar, das feuchte Fließende, ab. Ein Kubikmeter Wasser wiegt eine Tonne. Eine Tonne, das ist ungefähr so viel, wie ein kleines Auto wiegt. Jeder Deutsche verbraucht täglich 5.288 Liter Wasser. Das ist ungefähr so viel wie 25 Badewannen voll mit Wasser gefüllt. Ein Großteil davon wird allerdings für die Produktion von den Lebensmitteln, die wir zu uns nehmen, und der Industrie für Industriegüter aufgewendet. Zum Beispiel ein Fastfood-Menü braucht ca. 6.000 Liter Wasser. Pro Kilo Rindfleisch benötigen wir 15.000 Liter Wasser, für Brot und Orangensaft 1.000 Liter und für 1 Liter Bier, man mag es kaum glauben, nicht 1 Liter Wasser, sondern 5 Liter Wasser natürlich. Für eine Tasse Kaffee werden etwa 140 Liter Wasser benötigt. Das ist eine ganze Menge Wasser, was wir halt an und für sich so brauchen, ohne nebenbei eigentlich das Wasser zu trinken. Auch die Produktion von Büchern benötigt eine Menge Wasser. Die Holzherstellung oder beziehungsweise halt an und für sich die Papierherstellung benötigt viel Wasser, nämlich zum Beispiel für das Buch Harry Potter und der Halbblutprinz. Ich glaube, jeder kennt es, man weiß, wie dick es ist, werden etwa 1.650 Liter Wasser verbraucht. Kommen wir zum Schluss der Faktenrunde noch zur allseits bekannten Debatte Geschirrspülmaschine oder per Handwaschen. Was verbraucht mehr Wasser? Wesentlich ökologischer ist es tatsächlich, den Geschirrspüler anzuwerfen. Dazu müssen allerdings zwei Voraussetzungen erfüllt sein. Eine energiesparende Spülmaschine, also kein altes Ding aus den 60ern oder 70ern, und eine voll beladene Spülmaschine. Diese benötigt, verglichen mit der Menge an Geschirr, vergleichsweise weniger Wasser und beheizt sich tatsächlich auch noch selbst. Ihr hört den Freisprecher heute zum Thema Wasser auf pH 88,4. Das waren R.O. and Konoba mit Too Much Too Soon. 124 Euro. Also mehr als so mancher exquisiter Wodka kostet das teuerste Mineralwasser der Welt pro Liter. Aber man muss auch nicht mal ansatzweise so viel Geld bezahlen für eine kleine Flasche Wasser, um die Sinnlosigkeit dahinter zu verstehen. Natürliche Quellen werden von großen Unternehmen wie Nestle beispielsweise aufgekauft und dann teuer verkauft. In Afrika, einem der wasserärmsten Regionen der Welt, bereits gang und gäbe, und darunter leiden dann die Anwohner. Neuestes Beispiel: Vittel. Die Bewohner der französischen Gemeinde Vittel leiden im Sommer an Wassermangel. Warum? Die Vittel-Quelle gehört nämlich Nestle. Diese pumpen jährlich 750 Millionen Wasser ab, füllen es in Flaschen und verkaufen es teuer in der ganzen Welt. Risikoanalysen haben gezeigt, dass diese Quelle 2050 versiegen wird. Deshalb muss Wasser gespart werden. Und zwar bei den Bewohnern, welche ironischerweise dazu aufgerufen werden, weniger Wasser zu verbrauchen. Der große Coup von Nestle für die Zukunft: Wasser aus den umgrenzenden Gemeinden via neu gebauter Pipeline nach Vittel herbeischaffen und das Ganze auch noch von Steuergeldern bezahlen lassen. Aber Nestle zeigt sich großzügig und möchte Anteile an von den geschätzten 17 Millionen Euro Kosten übernehmen. Und außerdem pumpe man selbst bereits ca. 25% weniger Wasser als ihnen rechtlich zustände. Also sehr, sehr großzügig von Nestle. Ihr seht also, die Absurditäten um den Wasserverkauf und Wasserkauf scheinen schier grenzenlos zu sein. Ich habe mich mal in der Freiburger Innenstadt auf die Suche nach Wasserflaschenbesitzern gemacht und habe ihnen die Gewissensfrage gestellt. Warum Wasser kaufen, wenn es doch auch sauber und trinkbar aus der Leitung kommt? Meine Frage wäre einfach nur, warum ihr euch für diese Wasserflasche entschieden habt, die zu kaufen?
Weil es schön ist von der Form, aber da ist gar nicht das Original drin. Also ich finde es ja praktisch, deswegen verwende ich sie halt immer und immer wieder.
Weil sie billig war und im Laden ums Eck.
Ich hatte Durst. Es gab nichts anderes, als ich da war. Ich habe sie im Kletterpark gekauft. Ich hatte keine andere Möglichkeit. Behalte ich sie zum immer wieder auffüllen.
Ich möchte einfach nur gerne wissen, warum du dich dazu entschlossen hast, diese Flasche Wasser zu kaufen.
Ist ja überhaupt das richtige Wasser?
Nein, es ist nicht das Leitungswasser drin. Also ich habe sie halt einmal gekauft, weil sie voll die gute Größe hatte. Und ich glaube, sie war da gerade auch im Angebot bei Müller. Und dann habe ich sie halt schnell gekauft. Und ja, also ich fülle sie halt immer wieder neu mit Leitungswasser.
Du hast ein Glas Wasser, hast dir aber keine Wasserflasche gekauft, sondern das Wasser nur wieder aufgefüllt. Machst du das regelmäßig?
Also in Thailand kauft Coca-Cola den Bauern dort ihre Quellen ab für so ein bisschen Geld. Die Bauern sind ganz froh, das Geld zu kriegen. Und verkauft dann nachher den Bauern ihr Cola für das Tausendfache vom Preis des Wassers wieder zurück, sodass die Bauern total gearscht sind. Und ich solidarisiere mich da mit den Bauern in Thailand und trinke Leitungswasser.
Die meisten Freiburger besitzen nun mal doch ein ausgeprägteres ökologisches Bewusstsein. Da kommt man in dieser grünen Stadt einfach schlecht dran vorbei. Nun möchte ich euch noch zum einen auf einen kleinen Gedankengang meinerseits zum Thema Nachhaltigkeit mitnehmen und zum anderen eine schöne neue Trendsportart vorstellen. Das Plogging. Was das ist, erfahrt ihr im folgenden Beitrag. Seien wir mal ehrlich. Das größte Problem, das die Menschheit momentan zu bekämpfen hat, sind weder Krieg noch irgendwelche tyrannischen Präsidenten. Denn erschreckend, aber wahr, mit diesem Problem hat die Menschheit schon seit einigen tausend Jahren regelmäßig zu kämpfen und sie hat es bisher stets überlebt. Und dabei geht es mir jetzt nicht um den einzelnen leidenden Menschen, sondern um die Menschheit im Ganzen. Am 5. Juni jährte sich der Weltumwelttag zum insgesamt 46. Mal. Das heißt, seit Anfang der 70er Jahre sind wir uns bewusst, dass wir die Umwelt durch unser Handeln und unseren Lebensstil schädigen. Mal abgesehen von der CO2-Produktion und der damit verbundenen Klimaerwärmung, die in den letzten Jahren allerdings immer mehr versucht wird, in den Griff zu kriegen, ist die Müllproduktion doch mit Abstand unser größtes Problem. Durch die stetig wachsende Vermüllung unserer Umwelt entstanden Müllstrudel im Pazifik, die sich durch den natürlichen Strömungsverlauf auf eine Fläche 5-mal so groß wie Deutschland angesammelt haben. 80.000 Tonnen Müll. Das entspricht ca. 500 Jumbojets. Da ist es nicht verwunderlich, dass einige sogar von Müllkontinenten sprechen. Durch die zunehmende Ökonomisierung und die Entwicklung zu einer ernstzunehmenden Wegwerfgesellschaft trägt jeder Mensch auf dem Planeten dazu bei, ihn mehr und mehr zu vermüllen. Es ist eben mittlerweile nicht nur einfacher, kaputte Sachen einfach neu zu kaufen, sondern sogar auch billiger. Aber was dagegen tun? Der neueste Trend für Sportfans unter den Umweltfreunden nennt sich Plogging. Den hat der Schwede Erik Ahlström ins Rollen gebracht. Oder besser gesagt, in die Knie gebracht. Denn Plogging setzt sich aus den Wörtern Jogging und Plogger zusammen, was so viel heißt wie sich bücken. Und damit sollte das Prinzip des Ploggings schnell erklärt sein. Joggen gehen, Tüte mitnehmen und dann den Müll von der Strecke einfach aufsammeln. Aus sportlicher Sicht also ein erweitertes Sprinttraining mit zusätzlichen Kniebeugen. Mich als absolutem Sportfan reizt dann natürlich einmal der Selbstversuch. Also habe ich mich einfach mal auf den Weg gemacht mit dem Jutelbeutel in der Hand und auf geht's. Also die meiste Zeit wird man von den anderen Leuten immer ein bisschen komisch angeguckt. Bisher hat noch niemand was gesagt. Eben gerade war ein sehr schöner Moment. Da kam mir ein älterer Herr entgegen zu Fuß. Hat mir den Daumen entgegengestreckt und hat mir nett zugelächelt und meinte, schöne Sache. Also ich mach weiter. Die Hälfte meiner Strecke ist jetzt rum. Ich bin tatsächlich doch schon echt schneller erschöpft, als ich dachte. Puh. Aber mein Beutel ist dafür auch schon echt fast zwei Drittel mindestens voll. Und über Plastiktüten und Flaschen, Kronkorken, sehr viele Deckel, alles mit dabei. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was jetzt auf dem Rückweg noch kommt. Und genau, ja. So, also ich breche jetzt nach einer halben Stunde das Experiment ab. Ich bin meine normale Route gelaufen, für die ich normalerweise 20 Minuten brauche. Ich habe 10 Minuten länger gebraucht. Am Anfang musste ich mich doch echt immer noch ans Bücken gewöhnen. Am Ende muss ich dann echt sagen, das war eine fließende Bewegung. Also war schönes Extra-Training. Und ja, Resultat, volle Tüte. Ich bin völlig K.O. Und ich bin mal gespannt, was ich gleich alles so gesammelt habe. Also sehr, sehr viele Plastikdeckel. Also so dieses ganze kleine Plastikkrams, kaum gesehen, kaum entdeckt. Aber, oh, hier ist noch ein Bonbonpapier. Ja, man kriegt auf jeden Fall ein Auge für Müll. Und an alle Leute, die halt den Sinn des Joggens nicht verstehen, kann ich auf jeden Fall weitergeben. Plogging erfüllt das Joggen auf jeden Fall mit einem Sinn und vor allem mit einem sehr, sehr guten.
Festzuhalten ist, und das erklärt sich irgendwie auch von selbst, man sollte keine große Scheu vor Müll und vor Erde haben. Denn zum Teil waren die Kronkorken und Plastikdeckel schon wirklich tief und fest in die Erde eingetreten. In vielen Großstädten auf der ganzen Welt verteilt treffen sich Leute, um gemeinsam zu ploggen. In Freiburg gibt es sowas leider noch nicht, aber vermutlich werde ich darauf auch nicht mehr lange warten müssen. Natürlich gehört zu einem erfolgreichen Trend auch ein Foto für die Social-Media-Seiten. Man will ja schließlich stolz präsentieren, was man Tolles geleistet hat. So kann man auf Facebook, Twitter und Co. überall unter dem Hashtag Plogging alle möglichen Videos und Fotos von stolzen Ploggern sehen. Mein Schlussfazit: tolle Aktion, es macht Spaß, man kommt mit anderen Leuten ins Gespräch und es erfüllt das Joggen wirklich mit einem Sinn. Aber es hilft natürlich nicht, Plastikmüll zu vermindern. Das große Problem an der Sache mit dem Plastik ist und bleibt die Wiederverwertung. Plastik kann man zwar recyceln, aber insgesamt werden jährlich nur ca. 50% aller Kunststoffe recycelt. Bei 2 gelben Säcken voll Plastikmüll pro Monat wird also einer davon direkt verbrannt statt recycelt, was meistens an zu starken Verunreinigungen liegt oder an falscher Mülltrennung. Meine absolute Empfehlung an euch also: am besten also auf so viel wie möglich Plastik direkt verzichten. Obst und Gemüse müssen nicht in Plastikschalen gelagert werden. Einmal die Woche Frisches vom Markt sollte zeitlich für jeden machbar sein. In der Innenstadt befindet sich die Glaskiste, ein Unverpacktladen. Also einfach mit alten Behältern, Gläsern oder Tupperboxen hin und direkt wieder auffüllen und ökologisch einkaufen. Und anschließend kann man dann noch eine Runde ploggen gehen. Da tut man Gutes für den Körper und für die Seele und es schläft sich anschließend besonders gut. Da kann man dann ruhig mal den zusätzlichen Muskelkater am nächsten Morgen in Kauf nehmen.
Nach Like a Sweet Dream von Off Norway geht es weiter mit der Hydrologie, der Lehre des Wassers. Da Wasser ein wichtiger, wenn nicht sogar der wichtigste Bestandteil unserer aktuellen Lebenswelt ist es auch nicht verwunderlich, dass man Wasser mittlerweile auch studieren kann. Über die Inhalte des Studiengangs Hydrologie und die späteren Berufsaussichten eines Hydrologen habe ich mich mit Jan unterhalten, Promovent an der Universität Freiburg.
Vielen herzlichen Dank, lieber Jan, dass du hier bist.
Ja, kein Ding, Julian.
Erstmal allgemein zum Thema Hydrologie. Wie bist du auf das Thema gekommen, das zu studieren?
Ja, das ist eine lange Geschichte. Hydrologie ist ja jetzt nicht sowas, das kennt man von vornherein, da weiß man sofort nach dem Abi, das will ich machen, sondern das ist meistens eher so eine Entwicklung. Ich habe dann nach dem Abi angefangen, Umweltwissenschaften zu studieren und da hat sich das dann als Spezialisierung herauskristallisiert. Also ich habe verschiedene andere Sachen noch gemacht, Botanik und Landschaftsökologie, aber Hydrologie war das, was bei mir am meisten gezündet ist.
Und worauf spezialisiert sich der Master dann da? Also Wasser jetzt allgemein, Hydrologie, Wasserwirtschaft, was lernt man da alles?
Ja, es ist schon ein weites Feld. Es ist ein interdisziplinärer Studiengang. Das heißt, wir haben Elemente aus Physik und Chemie und Biologie, alles irgendwie mit drin. Wir gucken uns den gesamten Wasserkreislauf an eigentlich. Das heißt, mit allen Prozessen, die da drin eine Rolle spielen, von Niederschlag und Verdunstung und Grundwasser und was in Oberflächengewässern passiert.
Und was war so das Interessanteste, was du in deinem Masterstudiengang erlebt hast?
Ich habe mich zum Beispiel gewundert, wie viel ich dann doch mit Programmieren zu tun hatte. Das war vorher gar nicht so mein Steckenpferd. Aber auf einmal sitzt du vorm Computer und programmierst irgendwelche wilden Sachen und wunderst dich, dass es klappt.
Okay, aber Programmieren ist tatsächlich, also mich wundert das auch. Mein Mitbewohner hat auch Hydrologie studiert und der erzählt auch immer wieder von Programmieren. Für mich ist das Informatik und nicht Wasserwirtschaft oder Wasser. Also was hat das mit Wasser zu tun?
Ja, genau. Das ist eben das Ding mit dem interdisziplinären Studiengang. Wir haben ja viel mit Daten zu tun, die wir selber erheben oder die andere Leute erhoben haben. Und um die statistisch auszuwerten, braucht man einfach, ist es nützlich, da ein bisschen sich auszukennen.
Was gibt es denn also so allgemein, wenn man sich jetzt überlegt, okay, ich möchte jetzt auch Hydrologie studieren, was für Jobangebote kriegt man denn dann später da? Kann man dann nur in die Landwirtschaft gehen oder geht es in die Forschung oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also es gibt drei verschiedene Sachen, würde ich sagen. Das eine ist, man arbeitet bei einer Behörde. Das zweite ist in einem Planungsbüro, Ingenieurbüro. Und rechnet dann Hochwassergefahrenkarten aus, Starkregenereignisse, solche Sachen. Oder man geht halt in die Forschung, das wäre das Dritte. Und traditionell ist die Übergangsquote zur Promotion bei uns ziemlich hoch. Es ist schon eher ein forschungsorientierter Studiengang, würde ich sagen.
Jetzt mittlerweile hast du deinen Master ja abgeschlossen und hast hier an der Uni eine Promotionsstelle angeboten bekommen. Was ist da denn dein Themenbereich dann?
Ja, da soll es um den Einfluss von Trockenheit oder von Dürre auf die Wasserqualität von Flüssen und Oberflächengewässern gehen. Das Ding ist, die Klimaprognosen für Baden-Württemberg sagen voraus, dass es in Zukunft mehr Extremereignisse geben wird hier und dass es auch trockener werden soll. Und da ist dann die Frage, was passiert dann mit der Wasserqualität in unseren Flüssen?
Kannst du dir dann nach der Promotionsstelle vorstellen, weiter an der Uni zu bleiben oder wo geht's dann eher bei dir hin?
Das ist immer nicht so einfach. es muss ja dann auch die entsprechenden Möglichkeiten geben. In der Wissenschaft gibt es ja auch relativ viel prekäre Beschäftigung. Das heißt, da gehört dann schon auch das nötige Glück vielleicht dazu, eine entsprechende Stelle zu kriegen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, was ganz anderes zu machen, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Das weiß man ja noch nicht, wie sich das alles entwickelt. Ich bin ja noch ganz am Anfang.
Mhm. Mal noch eine abschließende Frage zu deinem privaten Einfluss von Wasser. Wie wirkt sich das Studium auf deinen normalen Wasserverbrauch oder auf deine normalen Einstellungen zum Thema Wasser?
Das ist vielleicht eine gute Message am Ende. Ich trinke Leitungswasser, denn unser Grundwasser hier, aus dem wir das Trinkwasser beziehen, hat eine super Qualität und das kann man bedenkenlos trinken. Und bevor ich jetzt hier Wasserkisten die Treppe hochschleppe, weiß ich ja, was drin ist und kann es guten Gewissens trinken.
Das ist doch der perfekte Abschluss dann. Vielen Dank auf jeden Fall dafür, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei deiner Arbeit noch. Und ich drücke dir die Daumen, dass da was Gutes bei rauskommt am Ende.
Ja, vielen Dank.
Das war Jan, ein Hydrologe in der Promotion an der Universität Freiburg. Nach Xenobi mit Far Away Place werfe ich einen Blick auf die aktuelle Trinkwassersituation in Freiburg. Ihr hört den Freisprecher auf pH 88,4 heute zum Thema Wasser. Und über 97% unseres Wasservorrats auf der Erde fließen als Salzwasser in den Weltmeeren. 2% ruhen in Gletschern und Polareis und weniger als 1% steht der Natur als Süßwasserreservoir zur Verfügung. Umso wichtiger, dass es Betriebe gibt, die sich um unser öffentliches Trinkwasser auch kümmern. Über die Trinkwassersituation in Freiburg habe ich mit Herrn Rode gesprochen, Leiter für den Bereich Wasser und Abwasser bei der Badenova-Tochter BN-Netze. Guten Tag, Herr Rode.
Guten Tag.
Erstmal vorweg, wo hat denn das Freiburger Wasser eigentlich seinen Ursprung?
Historisch gesehen hat das Freiburger Wasser seinen Ursprung im Möslepark. Wir sind aber 1870 raus nach Ebnet gegangen und seit 1970 fördern wir auch Wasser aus der Rheinebene im Bereich von Bad Krozingen-Hausen.
Durch die moderne Landwirtschaft geraten immer mehr Giftstoffe ja auch in den Umweltkreislauf. Wie wirkt sich das im Endeffekt auf die Trinkwasserqualität beim Endverbraucher aus?
Natürlich haben wir sehr hohe Qualitätsstandards und überprüfen auch regelmäßig die Trinkwasserqualität, auch gerade in Bezug auf Pflanzenschutzmittel und deren Abbauprodukte, so dass wir die Entwicklung natürlich sehen können. Aber wir müssen zugeben, ja, es gibt eine Entwicklung in diesen Bereichen, die natürlich in einem Bereich wie Ebnet, wo wir keine hohe intensive Landwirtschaftsnutzung haben wie im Bereich Hausen, deutlich geringer ausfällt als gerade in Hausen.
Ist es im Endeffekt besorgniserregend für den normalen Bürger, was das Trinkwasser angeht?
Sagen wir es so, für den Wasserversorger ist es erstmal besorgniserregend, weil wenn er was feststellt, kriegt er immer ein ungutes Gefühl. Für den Verbraucher, wir haben Grenzwerte. Die Grenzwerte sind in der Regel so gesetzt, dass wir gut um das Hundertfache einer möglichen Schädigung unter einem Wert liegen. Das heißt, so ist praktisch unsere Grenzwertphilosophie, die wir haben. Was bedeutet, wir beobachten die Stoffe. Das, was wir im Moment feststellen, ist, wir haben für den größten Teil der Stoffe gar keine Nachweise. Also sie liegen unter der Bestimmungsgrenze. Und es gibt natürlich Stoffe wie aus der Vergangenheit heraus, Atrazin zum Beispiel und deren Abbauprodukte, die wir selbst nach über 25 Jahren immer noch nachweisen können. Allerdings auch da deutlich unter den Grenzwerten.
Tendenziell ist das deutsche Trinkwasser ja eigentlich auch sehr, sehr gut und es ist ja auch sehr empfehlenswert, das zu sich zu nehmen. Wie können Sie sich es denn dann trotzdem erklären, dass Unternehmen wie Nestle jährlich so große Verkaufszahlen erreichen können?
Wenn Sie sehen, was wir für ein PR-Budget in die Hand nehmen, um das Trinkwasser zu bewerben, im Verhältnis zu dem, was ein großer Konzern oder ein Mineralwasserkonzern da reinnimmt, dann dürfte es nicht groß verwundern.
Also würden Sie auch im Endeffekt sagen, der einzige wirkliche Unterschied ist einfach nur die Vermarktung?
Also nach meinem langjährigen Berufserfahrung ist es wirklich etwas, den Menschen zu erklären, dass Trinkwasser tatsächlich Trinkwasser ist, was aus der Leitung kommt. Und dass der Zustand auf gar keinen Fall schlechter, sondern in vielen Fällen sogar besser ist, ruft Verwunderung hervor, immer wieder. Und die meisten haben sich einfach noch überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht. Das ist vielleicht so ein bisschen in dem Unterschied, dass wir die gleiche hohe Qualität des Wassers benutzen, um es in der Toilette runterzuspülen, dass man es auch als Trinkwasser nutzen kann. Allerdings, wenn man mit dem Bürger darüber redet, ist es in der Regel auch kein Problem. Und ich kenne immer mehr und mehr Leute, die dann auch sagen, ich habe mir jetzt so einen kleinen Trinkwassersprudler zugekauft, das ist eigentlich wirklich ganz toll. Ich spare CO2 und bin eigentlich auch viel kostengünstiger unterwegs. Aber ich merke immer, wenn man mit den Leuten nicht drüber spricht, sind die beworbenen Mineralwässer grundsätzlich mehr im Gedächtnis als das eigene Trinkwasser.
Zu den Wasserpreisen gerade allgemein ist ja Freiburg mit 2 Euro pro 1000 Liter, gerade wenn ich mich da richtig erinnere, in Baden-Württemberg ja vergleichsweise relativ günstig. Im Verhältnis allerdings zu anderen europäischen Ländern sind wir deutlich teurer. Wie kommt denn da dieser Preisunterschied zustande?
Also das Verhältnis in dem Sinne stimmt auch wiederum nicht, was Sie gerade hatten. Wenn Sie zum Beispiel gerade, wir arbeiten viel mit unseren Schweizer Kollegen, wenn Sie sehen, wie viel ein Schweizer an Wasser braucht und wir leben ja nun davon, dass wir eigentlich über 80, eher 90% Fixkosten bei uns haben, also verbrauchsunabhängige Kosten, dann kann ich die über eine große Menge decken, indem der Preis dann günstiger ist. Oder bei einer kleinen Menge, die ich abgebe, indem sie dann nur durch einen hohen Wasserpreis decken. Das bedeutet, in der Schweiz haben wir mal den direkten Vergleich gemacht. Die Schweizer haben den gleichen Wasserpreis. Die brauchen nur einfach mehr Wasser. Mhm. Und dadurch kann ich den Preis günstiger halten. Unsere Kollegen in Frankreich haben ein ganz anderes Bezahlmodell, Was bedeutet, die leisten ein Drittel Abwasser, ein Drittel Trinkwasser und ein Drittel Gewässerschutzkosten da drin, die sie haben. Dafür sind sie in dem Sinne nicht besteuert, so wie wir das haben. Wenn wir das gegeneinander rechnen, sind wir wieder praktisch bei den gleichen Kosten, die wir haben. Was also bedeutet, wir haben nicht wirklich großartige Unterschiede. Und wenn man die das Qualitätsmaß anlegt, in dem Sinne, sind wir mit Sicherheit in einem Kostenniveau, was sich immer gut sehen lässt.
Meine andere Frage, es kommt immer seltener zu Regenfällen in den Sommermonaten. Und es wird auch in Zukunft eher so sein, dass die Sommer immer trockener werden. Sind Sie der Meinung, dass es in Freiburg oder an und für sich in Deutschland irgendwann mal wirklich zu so stark, also zu sehr starkem Wassermangel dadurch kommen kann?
Also die Klimaforscher, gerade die LUBW in Baden-Württemberg, hat da ja einen Klimabericht schon verfasst. Wie Sie sagen, bis 2050 werden wir wohl in den zentralen Sommermonaten wirklich mit wenig Niederschlägen haben, rechnen können. Aber in der Summe wird es gleich bleiben. Das heißt also, wir haben die Chance, dass sich die Speicher, die wir haben, immer wieder auffüllen, auch die Grundwasserspeicher immer wieder auffüllen. Was heißt, bis 2050 hin rechnen wir eigentlich kaum mit Schwierigkeiten bezüglich der Versorgung. Darüber hinaus wird man sicherlich schauen müssen, wie sich das Klima entwickelt und ob wir alle Gebiete ausreichend versorgen können. Für Freiburg kann ich sagen, dadurch, dass wir die Rheinebene haben und den Schwarzwald als im Verhältnis regenreiches Gebiet, der die Rheinebene über nachspeist, rechnen wir nicht damit, dass wir in Schwierigkeiten kommen.
Okay, das sind ja schon mal erfreuliche Nachrichten für die Zukunft. Zum Abschluss habe ich noch zwei Fragen vorbereitet. Und zwar zum einen ist jetzt ja gerade die Fußball-Weltmeisterschaft und es gibt ja einen deutlichen Zusammenhang zwischen Fußballspielen und Wasserverbrauch. Vor allem halt in den Pausen steigt der immens an. Bereiten Sie sich da explizit auf WM-Spiele oder auf große Spiele besonders vor?
Nein, Gott sei Dank sind die Systeme so ausgelegt, dass die Systeme das beherrschen können. Sie müssen immer daran denken, unsere Leitungssysteme sind nicht darauf ausgelegt, dass wir den täglichen Trinkwasserbedarf decken, sondern sind zusätzlich dimensioniert, dass wir auch ein großes Brandereignis mit abdecken können. Und sagen wir, der Verbrauch nach einem Fußballspiel kommt nicht ganz in die Höhenlagen wie ein größeres Brandereignis in Freiburg.
Das heißt, unsere Zuhörer dürfen auf jeden Fall fleißig weiterhin immerhin noch in der Pause oder halt nach dem Spiel schnell aufs Klo rennen.
Ja, das werden wir auch weiterhin gewährleisten können.
Sehr gut. Und jetzt hätte ich noch eine Frage. Meine Mutter zum Beispiel hat mir früher immer gesagt, Junge, beim Klospülen versuch doch mal Wasser zu sparen. Jetzt mittlerweile habe ich dann auch irgendwann mal gelesen, es ist gar nicht so gut fürs Abwasser, wenn man die Klospülung nicht komplett durchgedrückt hält, sondern versucht, das Wasser abzustoppen. Ist da tatsächlich was dran?
Gott sei Dank haben wir mittlerweile diese Diskussion um das Wassersparen weitestgehend hinter uns, sondern reden heute um den verantwortlichen Umgang mit Wasser. Sie haben es richtig erkannt. Das vollständige Durchspülen ist erstmal für den Haushalt interessant und wichtig, einfach für die Hygiene, dass sie es haben. Deswegen nutzen wir ja auch durchaus Trinkwasser, um es in der Toilette runterzuspülen, damit sie eine gewisse Grundlage der Hygiene haben, damit es nicht alles verkeimt in diesem Bereich. Das andere ist für das Kanalnetz ja, wenn wir arbeiten heute immer noch mit einer Schwemmkanalisation, was also bedeutet, es muss genug Wasser da sein, um es abzutransportieren. Das ist so. Wir versuchen, die Kanalnetze möglichst dicht zu halten, sodass kein Fremdwasser eintritt, weil das einfach erhöhte Kosten in der Kläranlage verursachen würden. Aber wir versuchen natürlich gleichzeitig auch da die Leute dann dazu zu bringen, dass das Abwasser in dem Sinne, was sie produzieren, nicht zu dick, Anführungszeichen, nicht zu dick wird, damit es auch wirklich noch abtransportiert wird. Hat also zwei Aspekte. Das eine ist, es ist wichtig für Sie zu Hause, dass vernünftig durchgespült ist. Und es ist natürlich gut für die Kanalisation, wenn es liegen bleibt und für die Bürger auch, dann riecht es nämlich nicht in diesen Bereichen, dass man vernünftig spült. Lassen Sie mich aber insofern noch anfügen, ein bewusster Umgang mit dem Trinkwasser ist auf alle Fälle wünschenswert. Wenn man sich 2 Minuten die Zähne putzt, muss deswegen nicht das Wasser mitlaufen. Beispielsweise.
Vielen herzlichen Dank für Ihre Antworten und damit sage ich auf Wiedersehen oder beziehungsweise auf Wiederhören.
Gerne.
Wasser ist doch so gut wie das Einzige, das an einem heißen Sommertag wirklich für Abkühlung sorgen kann. Und für Kinder gibt es meiner Erfahrung nach auch fast keinen besseren Spielort als das Wasser. Demnach ist es doch eigentlich auch nur logisch, dass unsere Freibäder im Sommer immer regelmäßig voll sind. Als ich mich letztens nach einigen im schlechten Stil geschwommenen Bahnen und ein paar Mundvoll verschlucktem Wasser wieder einmal der Frage konfrontiert sah, ob ich nicht doch einfach meinem Harndrang nachgeben soll, kam mir eine noch viel interessantere Frage in den Kopf. Wie viele meiner Mitschwimmer denken sich das ebenfalls? Und noch ein bisschen weiter gedacht, wie viele denken gar nicht erst darüber nach, sondern tun es auch einfach? Als ich mich also nach reichlich verschlucktem Wasser natürlich doch für die Toilette entschieden habe, pochte mein Mathematikerherz immer schneller auf und die perfekte Matheaufgabe schoss mir in den Kopf. Wie viel Urin habe ich wohl während dieser Dreiviertelstunde Schwimmen im Schwimmbecken verschluckt? Zurück am Platz fing ich also sofort an, mein Smartphone zu befragen und eine konkrete Antwort zu meinen Fragen zu finden. Vorweg nehmen wir mal erstmal an, dass das Wasser in dieser Dreiviertelstunde nicht komplett ausgewechselt wird, sondern wirklich der Wassergehalt drin behalten wird im Becken. Ich habe mal angefangen zu recherchieren und habe herausgefunden, dass das Strandbad Freiburg an sehr guten Sommertagen bis zu 3.400 Gäste hat. Jetzt überlege ich mal, naja gut, okay, davon sind sehr viele Kinder mit am Start. Also gehe ich mal davon aus, dass sehr viele von den Kindern auch ins Becken pinkeln. Ich gehe mal von der Hälfte aus. Vielleicht ein paar mehr, vielleicht eine auch einfach oder ein paar weniger, vielleicht aber auch einige doppelt, man weiß es nicht. Grob geschätzt sagen wir einfach mal die Hälfte, das sind 1.700 Gäste, die an dem Tag eventuell ins Becken gepinkelt haben. Die durchschnittliche Urinmenge habe ich jetzt mal mit 200 Milliliter geschätzt. Jetzt habe ich also die Menge an Urin, ich habe die Besucher, die gepinkelt haben, jetzt brauche ich noch die Beckenmenge. Die gesamte Beckenmenge, also die gesamte Wasseroberfläche des Strandbads Freiburgs, beträgt 3.200 Quadratmeter. Jetzt ist es natürlich unterschiedlich tief, an einigen Stellen im Kinderbecken ein bisschen flacher, an den großen Schwimmbecken dafür ein bisschen tiefer. Ich habe mich mal auf einen Durchschnitt von 1,5 Metern in der Tiefe geeinigt und komme dementsprechend auf ein Kubikmeterfach, also auf eine Volumenmenge von ca. 4.960 Litern Wasser. Wenn jetzt also die 1.700 Gäste 200 Milliliter pinkeln, dann entspricht das also 340 Liter Urin auf 4.960 Liter Wasser, macht also einen Urinanteil im Wasser von ca. 6,8%. Gut. Aber wie viel verschlucke ich jetzt in dieser Dreiviertelstunde eigentlich an Wasser? Dafür gibt es eine interessante Studie, die das tatsächlich mal herausgefunden hat und hat Schwimmer über 45 Minuten lang gemessen, beziehungsweise hat vorher und nachher einen Urinabgleich gemacht und hat herausgefunden, dass Kinder ca. 37 Milliliter Wasser verschlucken und Erwachsene im Durchschnitt 16 Milliliter Wasser verschlucken. Es kann natürlich auch immer noch mal noch ein bisschen mehr sein, aber wir rechnen jetzt natürlich mal mit dem Durchschnitt. Jetzt haben wir also von 37 Milliliter Wasser 6,8% Urinanteil. Als Erwachsener rechnen wir mit den 16 Milliliter weiter. Das heißt also, für Kinder ergeben sich daraus 2,5 Milliliter Urin und für Erwachsene 1 Milliliter Urin. Wenn ihr also das nächste Mal gemütlich eure Runden schwimmt, dann denkt also immer daran, je kleiner das Becken, desto höher der Urinanteil in eurem Mund.
Ja, und mit diesen Gedanken muss ich mich auch leider schon wieder vom Freisprecher verabschieden auf PH 88.4, heute mit dem Thema Wasser. Wer die heutigen Beiträge nachhören möchte oder alte Themensendungen vom Freisprecher, dem lege ich unser Archiv einmal ans Herz auf www.ph-radio.de/archiv. Und wer über künftige Sendungen auf dem Laufenden bleiben möchte, der darf gerne auf unserer Facebook-Seite ein Like hinterlassen. Euer Moderator heute war Julian und damit verabschiede ich mich auch schon von euch und wünsche euch ein schönes Wochenende mit Bob Moss und Heaven Only Knows.